Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ja, heute wird geschwitzt. Naja, nicht so richtig. Oder vielleicht doch in unserem Ab 21 Podcast. Wir kümmern uns um Games, wir kümmern uns um E-Sports und wir kümmern uns darum, dass ihr beim Zocken nicht besoffen werdet, beziehungsweise dass euch nicht schlecht wird. Wir sprechen mit Michael Liebe, Chef der Games Week Berlin. Er wird uns erklären, wieso Berlin eine tolle Stadt ist, in der man tolle Computerspiele programmieren kann. Elias Nährlich, E-Sports-Profi bei Hertha BSC Berlin, sagt, doch, da kann man sehr wohl schwitzen beim Zocken, auch wenn man ja eigentlich die ganze Zeit nur vor Monitor hockt und daddelt. Dann wird uns Dennis Krüger erklären, wer Elias Nährlich gefunden hat. Er ist nämlich E-Sports-Talente-Scout, außerdem auch noch Berater von Hertha BSC. Was sein Job alles umfasst, das erklärt er uns hier im Podcast. Und wir hören Sven Häberlein. Der hat ein VR-Spiel mitentwickelt, Huxley heißt es, das man gemeinsam mit anderen spielen kann. Also man hat selber so eine Brille auf, so eine VR-Brille, und dann spielt man mit anderen gemeinsam, um sich innerhalb von einer knappen Dreiviertelstunde aus einem Raum zu befreien. Das alles im Ab 21 Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Und was war dieses Berlin nicht schon alles? Arm, aber sexy natürlich. Techno-Hauptstadt irgendwann mal vor gefühlten 100 Jahren. Bundeshauptstadt ist es immer, das kann der Stadt niemand nehmen. Start-up-Hauptstadt ist es natürlich. Und jetzt soll Berlin auch noch Gaming-Hauptstadt werden. Zahlenmäßig stimmt das auf jeden Fall schon mal. Nirgendwo sind so viele Firmen aus dem Gebiet angesiedelt. 140 mit mehr als 2000 Mitarbeitern. Aber sind die denn tatsächlich auch bedeutend? Weil hier macht ja eigentlich immer jeder irgendwelche Projekte, ne? Aber reißen die was? Können die was? Das habe ich kurz vor der Eröffnung der Games Week am frühen Abend Michael Liebe gefragt. Chef der zweitwichtigsten Computerspielemesse, die bis Sonntag, na klar, in Berlin stattfindet.
Der Game-Standort Berlin zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es hier eine sehr interessante Vielfalt an unterschiedlichsten Studios gibt, aber auch kulturellen Einrichtungen und internationalen Konzernen, die hier ihre Niederlassungen haben. Und dann natürlich die Eventlandschaft. Also wir haben hier vom kleinen Indie-Studio mit zwei Mann oder Mädchen bis hin zum großen Mobile-Games-Anbieter wie King alles zu bieten, und das ist auch gleichzeitig der Unique Selling Point, um es auf Deutsch zu formulieren, des Berliner Game-Standorts. Dementsprechend danach oder vor uns noch ist eigentlich Hamburg, was so die reine Mitarbeiterzahl angeht, aber die Zahl der Unternehmen ist in Berlin höher als in den anderen Standorten.
Was genau zieht denn Entwickler nach Berlin? Also was Game-Spezifisches hat Berlin, was die Leute anzieht?
Genau, also wir haben hier zum einen solche Veranstaltungen wie eben die Games Week Berlin, die es den Entwicklern ermöglichen, einfach nur vor die Haustür zu gehen und international zu networken. Auf der anderen Seite gibt es so Eventreihen wie Talk and Play, wo die Indie-Entwickler sich treffen, oder im Computerspielemuseum und im Game Science Center kann man jeden Tag Gaming-Kultur und Gaming-Technologie erleben. Und dann gibt es noch eine Reihe von Bars und Restaurants, die Computerspiele zum Motto haben, wie die Interface Bar zum Beispiel. Und das ist halt sehr angenehm für die Entwicklerinnen und Entwickler, dass sie hier viele Gleichgesinnte außerhalb von zu Hause treffen können.
Was fehlt vielleicht?
Es fehlt eine zentrale Location, also so eine Art Hub, Knotenpunkt, ein großes Gaming-Haus, wie es jetzt in Köln eröffnet wurde, wo sich Entwickler niederlassen können und ihre Studios öffnen können, wo vielleicht Events und Networking stattfinden kann, wo vielleicht ein Accelerator-Programm angebunden werden könnte. Also so eine Art zentrale Adresse, wo ich weiß, ich komme von mir aus als Journalist und will was über Berlin erfahren, dann gehe ich dahin und kriege diese ganze vorhin beschriebene Bandbreite aus einer Hand an einer Location.
Du hast schon gesagt, es gibt viele kleine Games-Entwickler, auch so Zweierteams, vielleicht auch ein paar Einzelkämpfer. Wie wichtig sind denn die für die Games-Szene?
Also die kleinen Teams bringen eine gewisse Innovationskraft mit, kreative Spiele, die es sonst nicht gäbe. Da kommen viele aus Berlin, die auch tatsächlich international erfolgreich sind.
Nämlich?
Wie zum Beispiel Curious Expedition von Maschinenmensch. Das verkauft sich weltweit sehr gut.
Jetzt hat, ja, und dem gegenüber stehen ja die Giganten oder die großen Spieleentwickler. Jetzt hat ein französischer vor kurzem einen Standort in Berlin eröffnet. Ändert sich da was? Gibt es da vielleicht so eine Verschiebung hin von diesen kleinen zu den großen? Und warum haben die hier einen Standort eröffnet?
Ja, also es gibt solche Unternehmen wie Jaeger, die schon seit Jahren hier sind und knapp 200 Leute beschäftigen. Dann gibt es Ruger mit knapp 200 Leuten und jetzt Ubisoft Berlin mit einem neuen Studio. Der Riesenvorteil an solchen Unternehmen ist, dass diese Schleife, dass Menschen in einem großen Unternehmen lernen, wie man professionell arbeitet, neueste Technologien erfahren kann. Diese Schleife ist enorm wichtig für einen gesunden Game-Standort. Dementsprechend ist es super, dass solche Unternehmen sich hier ansiedeln. Was sich dadurch ändert, ist dieser sogenannte War for Talents, also der Kampf um die hochqualifizierten Mitarbeiter. Der wird dadurch ein bisschen strapaziert. Es kommen sehr viele Unternehmen nach Berlin, weil eben der Standort so attraktiv ist und es vermeintlich einfacher ist, hierher neue Menschen zu locken als an einen anderen Standort. Aber wenn die alle gleichzeitig irgendwie 50 neue C-Plus-Entwickler suchen, dann wird es halt schwierig. Das kann auch der Standort Berlin nicht leisten. Und dadurch müssen höhere Gehälter gezahlt werden und dadurch steigen wieder die Mieten. Also so ein bisschen ein Zirkel, der dadurch entsteht.
Beißt sich die Katze da in den Schwanz, sagt Michael Liebe, Chef der Computerspielemesse Games Week, die heute eröffnet wurde in Berlin und noch bis kommenden Sonntag geht. Sorry übrigens auch für die schlechte Tonqualität.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Mutti sagt immer, sei ehrlich zu den Leuten, Junge, das kommt zurück. Ich frage mich nur, in welcher Form kommt es zurück? Ich habe mir die Probe aufs Exempel gemacht, heute vor der Sendung mit einem Gespräch. Und ich habe gesagt, ich checke E-Sports nicht. Ich checke E-Sports einfach nicht. Fußball daddeln auf irgendeiner Konsole ohne Kontakt zum Rasen, ohne Körperkontakt, ohne Schweiß, ohne Fußball. Habe ich gesagt, und zwar zu Elias Nährlich, 20 Jahre alt, spielt für den Hertha BSC in der virtuellen Bundesliga an der PlayStation. Und er hat gesagt, jawohl, diese Vorurteile höre ich öfter.
Sehr oft. Und ich muss direkt mal sagen, ohne Schwitzen, das stimmt nicht ganz. Beim E-Sport schwitzt man extrem viel, wenn es um was geht.
Ja?
Ja, da schwitzt man extrem.
Man muss dazu sagen, du bist richtig gut durchtrainiert. Ist es deswegen oder ist das eher aus ästhetischen Gründen?
Nee, das liegt daran, wenn man sich extrem doll, also wenn man auf einem hohen Niveau spielt, dann muss man sich extrem doll konzentrieren über halt 90 Spielminuten, das sind in etwa, glaube ich, 20 reale Minuten. Mhm. Und wenn du gegen jemanden spielst, der echt sehr gut ist auf deinem Niveau, und das kann sehr gut sein auf Profiturnieren, dann musst du dich 20 Minuten lang extrem anstrengen und überlegen, was du machst.
Und da kommt man dann auch schon mal ins Schwitzen.
Ja, genau. Das und ist echt, also mental ist das echt eine richtige Herausforderung.
Wie viel, psychisch. Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe früher selber sehr viel Fußball gespielt und eigentlich auch recht erfolgreich. Und dann habe ich mich mit 18 verletzt. Das war beim Training, habe ich mir einen Wadenbeinbruch zugezogen.
Au, das ist richtig weh.
Dann meinte mein Arzt, ja gut, du darfst zwei Wochen nicht deine Wohnung verlassen. Und dann hatte ich extrem Langeweile und ich habe früher immer FIFA gespielt. Ja. War auch immer gut, aber dachte ich mir, na gut, dann spiele ich jetzt halt ein bisschen ernster FIFA. Und dann hat es nicht lange gedauert und dann war ich auch schon im E-Sport tätig.
Hat dir, als du da im Bett lagst und die Welt verflucht hast und aber gezockt hast, geholfen, dass du richtig Fußball spielst?
Ja, extrem. Weil wenn man Fußball im realen Leben versteht, dann versteht man auch Fußball auf einem Simulationsspiel.
Aber für die Leute, die das jetzt nicht gut kennen, du spielst ja aber wenn du am Computer zockst, auf der PlayStation zockst, spielst du ja nicht nur dich selber, sondern du spielst ja auch andere Teile der Mannschaft. Alle Spieler spielst du ja. Mhm. Wie, also da kannst du ja dann im Prinzip machen, was du willst, was du beim normalen Fußball ja nicht kannst, ne?
Das stimmt.
Du bist also auch Torwart?
Nee, Torwart ist der Einzige, den ich nicht bewusst steuern kann. Also ich kann ihn rausholen, aber das war es auch schon.
Was musst du denn trainieren für deinen Sport?
Also eigentlich hauptsächlich die Spielzüge und Situationen, wie in Rückstand gehen, wie man dann agiert, Formationen testen, Spieler testen, sowas in der Art.
Wie viele Stunden täglich trainierst du?
Also ich muss sagen, viele Pros trainieren pro Tag bestimmt 3-4 Stunden, aber ich bin gar nicht so. Ich bin so einer, Umso mehr spiele, desto schlechter werde ich. Also wenn ich so 3 Stunden am Tag spiele, dann bin ich davon 2 Stunden, die bringen mir gar nichts, weil ich nicht mehr, weiß ich nicht, ich bin dann wie in so einer Blockade. Ich spiele immer ein paar Trainingsspiele am Tag, meistens 4, 5 Stück gegen andere Profis. 1 Stunde, 1,5 Stunden, damit ich fit bleibe. Und dann habe ich halt ab und zu mal ein Turnier oder die Weekend League extrem. Die Weekend League ist von Freitag bis Montag, 40 Spiele. Gegen ganz normale Leute, könnten auch Pros sein. Und das 40 Spiele übers Wochenende ist ein extrem gutes Training.
Und da bist du ja die ganze Zeit in irgendeinem geschlossenen Raum. Ist ja doch anders als beim Fußball, wo man die ganze Zeit den Rasengeruch in der Nase hat.
Ja, ne? Das ist was anderes auf jeden Fall.
Vermisst du das nicht?
Doch, ich fange auch wieder an.
Ja?
Ja, aber nur freizeitmäßig.
War nicht bei Hertha.
Nee.
Habt ihr auch manchmal Kontakt mit den Fußballprofis tatsächlich?
Ja, also ich kenne ein paar Profis persönlich sogar.
Und zocken die auch mit euch?
Ja, die zocken mit mir ganz schön häufig sogar.
Und sind die gut?
Ja, sind nicht schlecht auf jeden Fall.
Aber du zockst sie noch ab oder was?
Nee, ich zock sie ab.
Hast du denn ein Ziel? Oder andersrum, wenn man jetzt Fußballer aus der Bundesliga fragt, dann sagen die ja, ich möchte mal mindestens Nationalmannschaft spielen, Champions League gewinnen oder sowas. Als E-Sportler hat man doch bestimmt auch Ziele, oder?
Ja, ich würde sagen, das Hauptziel ist natürlich die WM zu, also die FIFA E-World Cup heißt der jetzt. Das ist wie die FIFA-Weltmeisterschaft und da gibt es halt nur einen Sieger. Das ist der Traum von jedem E-Sportler, aber der ist extrem schwer. Ich bin ja auch erst seit 3, 4 Monaten offizieller Profi und mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall, sich für die nächsten Playoff-Events zu qualifizieren. Klar will ich auch irgendwann mal versuchen, Weltmeister zu werden, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber man weiß ja nie.
Elias Nährlich, seit kurzem Profi in der E-Sports-Mannschaft von Hertha BSC. Und gleich hören wir noch den Mann, der Elias entdeckt hat. Dennis Krüger, Berater, Scout, Vermarkter von E-Sportlern.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ich hatte mal die große Ehre, einmal in die Fußballkreisauswahl berufen zu werden. C-Jugend mit 14. Das war so kurz davor, war ich noch nie Fußballprofi zu werden. Berater, Fans, Geld, ich habe es alles schon vor mir gesehen. Aber ich war halt zu schlecht. Bin keinem Talentspäher aufgefallen oder so, die damals ganz ab und zu mal bei uns rumgehangen haben. Naja, wie geht es eigentlich im E-Sports-Bereich? Unser Thema heute in Ab 21. Drüber gesprochen habe ich mit Dennis Krüger. Der hat unter anderem nämlich Elias Nährlich entdeckt. E-Sports-Profi bei Hertha BSC, den wir vorhin gehört haben. Und da ist natürlich die Frage, ist Dennis dann sowas wie ein Talentsucher, ein E-Sports-Scout?
Ja, kann man so sagen. Also wir von Stark Esports machen das halt so, dass wir halt im Online-Modus uns immer wieder die Weltranglisten uns angucken. Bestimmte Namen fallen halt mehr auf, dann hat man die halt notiert, guckt dann immer wieder, sind sie in der nächsten Woche wieder in der Weltrangliste drin. Und umso öfter man einen Namen liest, umso mehr fällt der halt auf.
Du bist, hast du schon gesagt, Projektmanager bei einer Esports-Firma. Ihr betreut und beratet die Esports-Abteilung von Hertha BSC. Was macht man da?
Wir haben ein Projekt entwickelt, wo wir halt die nächsten Talente scouten wollen. In dem Sinne 12 bis 18 Jahre sollen die sein. Wir haben Scouting-Projekte, wo Events stattfinden. Wir waren jetzt schon in Berlin gewesen, wir waren in Potsdam gewesen, wo wir Talente halt auf dem Turnier sehen wollen. Wie spielen sie? Wie ist es so? Wie entwickeln die sich gerade auf dem Turnier? Sind sie in der Gruppenphase schon stark? Enden sie im Finale? Schaffen sie sich daher zu qualifizieren für das große Finale für Hertha BSC? Und darauf achten wir gerade in diesem Bereich, dass wir da halt scouten für Hertha BSC.
Das heißt, eigentlich ist eure Arbeit gar nicht so recht viel anders als die von den Beratern, die sich auf den Fußballplatz stellen.
Genau.
Nur, dass es bei euch dahinter, am Bildschirm.
Genau, das ja. Und wir sitzen auch hinter den Talenten, dann haben Notizblöcke und notieren uns dann die Eigenschaften der Spieler, die halt sehr jung da noch sind, aber extrem talentiert dabei waren. Und dann gucken wir schon, spielt der ein gutes Pressing im FIFA-Bereich? Macht der schon den ein oder anderen Trick da draus oder so? Also man kann schon sehen, ist der eine schon mehr mit FIFA unterwegs als der andere. Also das sieht man definitiv schon.
Du hast schon gesagt, mit 12 Jahren
castet oder sucht ihr euch die Leute schon raus, dann müssen ja die Eltern dann auch mitspielen, oder?
Definitiv. Also es war sehr überraschend und sehr, sehr positiv, dass auf den Events auch viele Eltern immer da waren und immer ihre eigenen Kinder supporten oder gesagt haben, wir kommen aus Brandenburg, wir wollten unbedingt, dass der Sohn da spielt. Mhm. Wir sind jetzt heute mit dem Auto hierher gekommen und das ist extrem klasse. Und wir holen natürlich die Eltern gleichzeitig damit ab und erzählen, was haben wir hier vor bei Hertha BSC, wie wollen wir das entwickeln, dass der Sohn nicht später nur vom Monitor klebt, sondern auch, dass er Aktivität im Sportbereich hat, im Fitnessbereich, draußen an die frische Luft kommt, aber gleichzeitig die Schule oder die Ausbildung, dass wir das damit formen dürfen.
Okay, also ihr sagt auch mal, jetzt ist mal gut mit Zocken, jetzt mal bitte raus und Kopf frei und Detox. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Spieler gesprochen. Gibt es denn auch Spielerinnen?
Leider sehr, sehr wenige und leider noch nicht so stark, dass sie mit dem Männlichen mithalten können. Ich hätte mega Bock, dass da mal eine Frau einfach kommt und mal die Männerwelt zeigt, wo der Hammer hängt.
Weil eigentlich, wenn man sich das anschaut, anders als auf dem Rasen, gibt es ja jetzt eigentlich keinen Grund, warum die schwächer sein sollten, ne?
Nee, das nicht unbedingt, aber komischerweise setzt sich das komischerweise in dem Moment gar nicht durch. Also wir hoffen, dass da noch das ein oder andere Mädel mal auftaucht und als Diamant denn gesehen wird, was man so ein bisschen schleifen darf. Aber ja, bis jetzt ist es noch nicht dabei gewesen.
Würden die denn dann in der gleichen Liga spielen?
Dürfen sie definitiv, ja.
Ja. Wie entwickelt sich denn die E-Sports-Szene gerade? Ist das so ein bisschen wie, vielleicht ein bisschen schräger Vergleich, aber ist das so ein bisschen wie in den Anfangsjahren von YouTube, dass man erkennen kann, das ist was Großes, aber es hebt noch nicht so krass ab?
Ja, das war vom Jahr, war es noch ein bisschen so einzustufen, wie du es gerade gesagt hast. Allerdings ist es mittlerweile schon so, dass sich nicht nur die Bundesliga-Vereine damit beschäftigen, sondern auch zahlreiche Firmen und ja, Weltkonzerne sich dahinter klemmen und einfach wissen wollen, was passiert da gerade im E-Sports, wie entwickelt sich das gerade. Das hört sich so extrem spannend alles an. Wir wollen davon mehr Informationen von euch kriegen. Und da sind wir als Agentur auch immer sehr, sehr eng mit den ganzen Leuten zusammen und beraten die auch.
Wann ist mit so einem Transfer in der Preisklasse von Neymar zu rechnen? Also dass die Bayern, die jetzt vor kurzem eingestiegen sind in den E-Sports-Bereich, sagen, da machen wir mal, keine Ahnung, ein paar Millionen für Elias locker, um den von Hertha nach München zu locken?
Ja, also ich glaube, die Millionenbeträge wie in so Neymar, das jetzt, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weiter weg. Aber man muss schon sagen, dass selbst Gehälter und sowas schon extrem gestiegen sind jetzt in den letzten Jahren und dass FIFA-Spieler schon das hauptberuflich jetzt machen. Das war vor anderthalb, zwei Jahren war das noch nicht so wirklich da.
Vielleicht kannst du uns das sagen. Was kann man damit verdienen?
Ich denke mal, ein paar Scheine sind es definitiv. Es kommt immer unterschiedlich.
Aber welche Größe der Scheine?
Ich sag mal so, ein sehr guter FIFA-E-Sportler, der zwischen 3 bis 5K verdient, kann der schon verdienen heutzutage. Also dafür musst du wirklich so sehr gut sein, aber der andere kann auch schon vielleicht mehr verdienen, der andere noch ein bisschen weniger. Es kommt auch immer darauf an, bei welcher Agentur ist er, bei welchem Verein ist er, wie stark war sein letztes Jahr, wie viele Titel hat er gesammelt, wie alt ist er, also so viele Faktoren.
3 bis 5.000 pro?
Pro Monat.
Und das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, für ein bisschen Computerspielen. Habe ich nicht gesagt. Dennis Krüger, E-Sports-Scout, der unter anderem Elias Nährlich entdeckt hat, den E-Sports-Profi von Hertha BSC.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
In jedem Bericht, passt mal auf, über Unterhaltung von morgen sind die Dinger dabei, gerade im Fernsehen. VR-Brillen. Sieht einfach gut aus und man weiß nicht so genau, was es bringen wird, aber es sieht halt irgendwie so ein bisschen nach Zukunft aus. Ich habe dann ehrlich gesagt immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich selber so ein Teil noch nie ausprobiert habe. Ist ein bisschen so wie hinter einem Zug herrennen, von dem man weiß, dass man ihn eigentlich hätte erreichen können, wenn man ein bisschen früher losgegangen wäre. Es gibt jetzt aber eine Alternative, die auch für den Schottner möglicherweise taugt. Huxley, ein VR-Computerspiel, das man im Team zusammenspielt, nicht mehr so alleine rumdaddeln mit so einem Teil auf der Birne, sondern eben im Team. 44 Minuten hat man Zeit, um ein Rätsel zu lösen mit bis zu 7 Mitspielern. Verantwortlich dafür unter anderem Sven Häberlein, einer der Programmierer hinter Huxley. Der erklärt uns mal Geschichte und Hintergrund des Spiels.
Na, die Geschichte ist, dass wir uns in der Zukunft befinden, im Jahre 3007. Wir sind die letzten Überlebenden der Menschheit. Wir befinden uns auf einer Weltraumstation und bekommen die Aufgabe, einem Notruf nachzugehen. Man hat einen Notruf aufgefangen, SOS, hilft mir Huxley, auf einem unbekannten Planeten. Und nun haben wir die Aufgabe, rauszufinden, was dieser Notruf mit sich hat und was dieser Huxley denn ist.
Und diese Aufgabe löst man dann in 44 Minuten. In welchem Setting löst man die?
Es ist so, dass ich natürlich auch nicht zu viel spoilern möchte von der ganzen Geschichte, deswegen ein bisschen vorsichtig bin, was ich erzähle. Es ist so eine ein bisschen Steampunk-Welt, Cyberpunk-Welt. Es gibt eine Zeitreise. Es ist sozusagen so ein bisschen, also es ist kein Science-Fiction-Adventure wirklich. Also es hat schon sehr viel Bezug auch mit unserer Welt. Und dort löst man dann verschiedene Rätsel im Team.
Ich meine mit Setting tatsächlich auch eher so, in welchem Raum ist man oder wie steht man? Ich habe schon gesagt, es gibt Mitspieler. Wie steht man zu den anderen Spielern, mit denen man ist? Weil die normale Vorstellung bei VR ist ja, du schnallst dir so ein Teil auf die Linse und stehst dann da allein und machst komische Bewegungen. Ist das jetzt immer noch so? Und ist man im Raum und alle anderen 7 machen auch komische Bewegungen? Und irgendwie synchronisiert der Rechner das dann am Ende?
Also man ist gar nicht alleine, sondern man ist tatsächlich in der Gruppe. Es ist bei uns vor Ort so, dass immer 2 Personen auf einer Fläche zusammen sind und spielen. Virtuell allerdings mit bis zu 4 Personen zusammen in der virtuellen Welt sind. Also man kann seine Mitspieler sehen, man hat selbst Hände, man kann auch die Hände der Mitspieler sehen, man kann sich Dinge, Gegenstände überreichen, kann Gesten machen und kann halt auch natürlich miteinander kommunizieren. Das Ganze funktioniert über Headsets, man hört also sozusagen seine Mitspieler und kann sich halt über alles das, was man dort erlebt, austauschen.
Aber wo sind diese anderen 4? Also wenn man zu zweit in einem Raum ist, wo
die
sind die anderen?
Die sitzen in dem Raum nebenan.
Ach so, und das kann man nicht zu Hause spielen, sondern da muss man an einen speziellen Ort gehen?
Genau, das ist ein reines Location-Based Game. Also man spielt es nicht zu Hause, sondern man spielt es halt nur vor Ort bei uns. Und bald in anderen Locations auf der ganzen Welt.
Und da ist dann auch die Verbindung zu den Escape Room Spielen, also den Spielen, wo man in einem Raum eingesperrt wird mit Leuten und ein Rätsel lösen muss, um aus diesem Raum rauszukommen, oder? Kommt ihr aus dieser Szene?
Ja, also es ist sicherlich Ansatz. Der Ansatz ist, kommt sehr stark von den Escape Games. Es ist auch so, dass 2 unserer Gründer den größten Escape Room in Berlin betreuen und aufgebaut haben. Und wir sozusagen in einem Joint Venture dann gesagt haben, okay, das ist ein super tolles Konzept, das kann man auch in VR umsetzen. Ist tatsächlich so, dass es so eine Art Event ist, wo man hingeht, wo man sich vorher als Gruppe findet. Man spielt es halt also auch nicht mit Fremden, sondern eigentlich mit Leuten, denen man irgendwie bekannt ist.
Oh Gott, das schreit ja nach Junggesellenabschieden, ehrlich gesagt.
Ein sehr beliebtes Ziel bei Junggesellenabschieden.
Ja, wirklich? Ja,
auf jeden Fall. Also nicht nur VR, auch klassische Escape Games sehr beliebt.
Herrscht bei euch dann Alkoholverbot?
Das.
Oder macht das eher noch geiler?
Ich würde empfehlen, nicht zu viel zu trinken, bevor man seine erste VR-Erfahrung hat, weil es doch schon sehr, sehr starke Eindrücke sind, die man dort erlebt. Und es ist auf jeden Fall besser, die relativ nüchtern anzugehen. Und man geht halt dorthin und das ist auch der große Vorteil. Man braucht halt diese Technik nicht zu Hause, man braucht keinen großen teuren PC, so eine teure Brille oder dergleichen, sondern man kann es halt einfach mal ausprobieren und spielen. Und man ist halt auch nicht alleine in dieser Welt, sondern ähnlich einfach mit seinen Freunden sozusagen zusammen. Es ist halt irgendwie so ein bisschen wie beim Reisen. Also Reisen ganz alleine macht auch nicht so viel Spaß. Manche sagen, sie reisen sehr gerne alleine. Aber meistens ist es selbst, wenn man alleine reist, so, dass man dann vor Ort neue Leute trifft und mit denen dann auch irgendwelche Touren macht oder Besichtigungen und sich austauscht. Und ähnlich ist es auch bei VR. Ich glaube, der Austausch darüber, über das, was man dort erlebt, was die Welt, die man bereist hat, ist ein ganz, ganz elementarer Teil der ganzen Erfahrung.
Ihr habt jetzt vor kurzem den Deutschen Computerspielepreis bekommen für beste Innovation. Herzlichen Glückwunsch nachträglich noch.
Danke.
Was ist denn das Innovative? Das jetzt, dass man zusammenspielt oder dass man sozusagen die analoge und die digitale Welt auf irgendwie zusammenführt?
Also es gibt natürlich verschiedene Innovationen da drin. Zum einen VR ist irgendwie schon noch ein ganz neues Medium und kann man auch nicht mal ebenso als Computerspiel gleich abtun, sondern ist schon was anderes. Und ansonsten, ich glaube, was uns sehr innovativ macht, ist, dass wir einfach auch diese Welt des Spielens und des gemeinsamen Erlebens eines Abenteuers auch an neue Zielgruppen, an Nicht-Gamer bringen. Ja, also für Gamer, die klassisch unwahrscheinlich viel PlayStation oder PC spielen, da ist es halt klar, dass man solche Abenteuer erlebt, dass man Rätsel löst oder dergleichen macht. Und es gibt dabei auch eine Gruppe von sehr, sehr vielen Menschen, die nicht regelmäßig spielen und die auch damit teilweise nicht so zurande kommen oder zurechtkommen.
So wie ich.
Weil man so ein komisches Gamepad in der Hand hat und da 15 verschiedene Tasten in der richtigen Kombination drücken muss und dergleichen. Und da sind wir, glaube ich, sehr innovativ, dass wir sagen, okay, wir haben ein Spiel kreiert, das ist sehr einfach zu spielen. Mhm. Es gibt bei uns nur eine Taste, die man benutzt und das ist einfach das Greifen mit seinen Händen. Und alles das, was man in der normalen Welt tun kann, indem man es anfasst und greift und die Taste drückt und dergleichen macht oder irgendwie an einem Rad dreht, das kann man auch in dieser virtuellen Welt. Dadurch ist so der Einstieg sehr, sehr einfach gehalten. Wirklich jeder kommt damit zurecht und kann das irgendwie erleben.
Computerspiele programmieren, vielleicht erinnert ihr euch, der eine oder andere, die eine oder andere noch so rudimentär. In der Schule, da war was vielleicht mit Turbo Pascal oder irgendwie sowas, je nachdem wie alt ihr seid. Habt ihr das auch schon mal gemacht und dann halt so ganz kleine, einfache Games irgendwie zusammengestöpselt. Irgendwie kann man sich das noch vorstellen, wie das geht, so ein Computerspiel zu programmieren. Aber bei VR-Brillen, bei Games, die man auf Virtual Reality-Brillen spielt, wo man ja irgendwie auch die echte Welt eigentlich nochmal so auferstehen lassen muss, da ist das Ganze dann doch ziemlich komplex und zumindest meine Fähigkeiten, meine Vorstellungskräfte übersteigt es. Deswegen lassen wir uns das erklären von Sven Häberlein, der hat nämlich das Virtual Reality Game Huxley mitentwickelt.
Es ist auf jeden Fall sehr anders, ja. Also es beginnt schon im Vorfeld, dass man sich überlegen muss, okay, diese Leute haben diese Brille auf und in welchem Radius können die sich überhaupt bewegen? Das Schöne ist ja in VR, dass man sich in dieser Welt wirklich immersiv fühlt, als ist man in dieser Welt.
Also so reingezogen, ja.
Und auf der anderen Seite ist es ja auch klar, dass man sich nicht beliebig viel bewegen kann. Also wir können ja nicht über eine ganze Wiese laufen. Wenn ich jetzt vor mir so eine Wiese sehe, dann ist mein erster Drang, okay, ich möchte da jetzt rüberlaufen. Und gleichzeitig stehe ich aber entweder in meinem Wohnzimmer oder in einem Raum bei uns, der irgendwie Wände ab einer bestimmten Distanz hat. Und das ist eines der ganz großen Unterschiede, dass man halt wirklich etwas kreiert, was irgendwie einem so ein bisschen erzählt, dass man so völlig frei ist und sich völlig frei bewegen kann in dieser Welt, aber trotzdem sehr viele Grenzen setzt, wo man sagt, okay, hier kannst du nicht weiter oder das kannst du nicht anfassen.
Was ist zum Beispiel mit Elementen? Wasser? Luft?
Luft, Wasser funktioniert auch alles. Schön wäre es natürlich, wenn man immer alles anfassen kann und es dann auch wirklich Wasser gibt. Das gibt es auch, da gibt es auch Experimente. Trotzdem, glaube ich, funktioniert das auch sehr stark mit der visuellen
Imagination, ja, mit der Vorstellungskraft.
Vorstellungskraft. Also wir merken das schon, wenn man so an so einem Wasserfall steht, dann fühlt man sich halt auch schon so.
Aber man wird nicht wie jetzt, ich war einmal vor vielen, vielen Jahren in so einem 4D-Kino, wo dann, es war so ein Disney-Film und da wurde dann in der Situation, wo dann Wasser verspritzt wurde, kam dann tatsächlich Wasser aus den Sitzen vor einem raus. Sowas, gibt es in VR sowas auch schon? Es ist ja eigentlich dann nicht mehr VR, sondern es ist ja dann analog.
Es gibt es in VR, also bei uns, bei Huxley, gibt es auch einige dieser Elemente. Jetzt nicht Wasser, man kann das auch mit Wasser machen. Klar, man muss immer aufpassen, die Leute haben eine Brille auf und Technik und dann kann man ihnen nicht den Wassereimer über den Kopf kippen. Aber da wird, glaube ich, auch in der Zukunft noch sehr, sehr viel passieren, wenn es darum geht, diese anderen immersiven Elemente einzubauen.
Was ist die eine große Sache, die du gerne knacken willst demnächst beim VR-Programmieren?
Ich glaube, eine große Sache, die wir alle gerne knacken wollen, alle, die sich damit beschäftigen, ist natürlich das Bewegungsthema. Also wie kriege ich das hin, dass ich mich bewegen kann in meiner virtuellen Welt, ohne dass ich mich in der realen Welt sehr stark bewege, weil das dann ganz schnell zu so einer Motion Sickness führen kann.
Dass einem schlecht wird?
Ja, genau. Das tun wir zum Beispiel bei Huxley überhaupt nicht. Wir bewegen die Leute quasi nicht unnatürlicherweise. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viel Leute knacken wollen, aber was sehr, sehr schwierig ist, weil es halt sehr biologisch ist. Ich glaube, etwas, was viel, viel einfacher zu lösen ist und viel spannender auch noch, ist, wie kann ich es schaffen, dass ich mit einem virtuellen Charakter interagiere und das Gefühl bekomme, dass der wirklich menschlich auf mich reagiert. Das ist jetzt nicht so ein NPC aus einem Computerspiel ist, der irgendwie 5 Lines vorgegeben hat und wenn ich ihn anspreche, dann kann er diese 5 Sätze auch sagen und wenn ich ihn das 6. Mal anspreche, fängt er wieder mit dem ersten Satz an, sondern wie kann ich wirklich anfangen mit so einem virtuellen Charakter irgendwie so eine Art Gespräch zu führen.
Also, wenn ihr dieses Problem lösen wollt, meldet euch bei Sven Herberlein vom VR-Studio Trotzkind aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Ludwigsfelde. Im Kreis Teltow-Fleming in Brandenburg kam es wegen fünf Ferkeln zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die fünf kleinen Schweine wurden am Sonntag in der Nähe einer Straße aufgefunden, wie die Polizeidirektion Ludwigsfelde-West am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte fingen die Ferkel ein und übergaben sie dem Veterinäramt, da weder das Muttertier noch der Eigentümer zu finden waren. Die Polizei kommentierte den Einsatz mit den Worten: Schwein gehabt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.